Frauenfußball boomt. Die Zuschauer. Ah, ne, bin ich richtig? Ach so, ja, doch.
Ja, bist richtig.
So nochmal. Also. Frauenfußball boomt. Die Zuschauerentwicklung in Europas Top-Ligen ist wirklich rasant.
Und nicht nur in England und Frankreich, wo man das ja schon seit längerer Zeit dann auch beobachten konnte, sondern mittlerweile auch in Schweden und in Deutschland. Da hat sich seit der EM 2022 richtig was getan. Und vor allem, das ist kein kurzfristiger Trend, das ist wirklich nachhaltig.
Ja, durchschnittlich um 182% sind die Zuschauerzahlen nach oben geschnellt. In der Bundesliga wurde bereits, Achtung, am 7. Spieltag die Zahl an Fans der gesamten Vorsaison übertroffen.
Und ich würde mal sagen, nicht weniger erwarten wir auch für die Hörerzahlen dieses Podcasts, wenn wir nach unserer kurzen Pause nächste Woche dann am 13. März zurückkehren, oder?
Ja, oder aber wir verkaufen uns an eine Private Equity Gesellschaft, so wie die DFL das vorhat.
Was genau dahinter steckt, also bei der DFL, nicht bei uns, das klären wir gleich. Außerdem loben wir den Vater der deutschen Skilanglauferfolge, Bundestrainer Peter Schlickenrieder. Und wir hören Thomas Reis, den Schalker Trainer, vor seiner brisanten Rückkehr mit S04 nach Bochum.
Na, das alles in eurem ersten Sport-Podcast des Tages nach dem Opener und dem laufend aktualisierten Newsblog.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand
jetzt.
Mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Hintergrund.
Bei der DFL-Versammlung in Frankfurt wird heute über den Einstieg eines Investors beraten, der auf einen Schlag bis zu 3 Milliarden Euro in die Kassen der 36 Erst- und Zweitliga-Clubs spülen könnte.
Hui, eine Menge Geld, 6 potenzielle Interessenten, die das locker machen wollen würden, soll es angeblich geben, die dann als Private Equity Unternehmen das Geld dann eben reinschießen.
Ja, das müssen wir kurz erklären. Ne? Private Equity Gesellschaften sind Kapitalbeteiligungsgesellschaften, also die Unternehmen mit Finanzierungsbedarf, also den DFL-Clubs in diesem Fall Eigenkapital zur Verfügung stellen. Das klingt ja insgesamt ja erstmal ganz gut für die Clubs, ne?
Klingt gut, muss es aber am Ende gar nicht sein, denn diese Firmen machen das ja nicht aus Menschenfreundlichkeit oder weil sie den Fußball so lieben, sondern sie bekommen natürlich auch was dafür. Ne? Im Fall der DFL wären das für 20 bis 25 Jahre 15% der Anteile einer noch zu gründenden DFL-Tochtergesellschaft, in die die Medienrechte ausgelagert werden sollen. Und das wiederum bedeutet, um an das frische Geld zu kommen, müssten die Clubs für diese 20 Jahre jedes Jahr 15% ihrer Medienerlöse an diesen Kapitalgeber abgeben und das ist unterm Strich eigentlich ein ziemliches Verlustgeschäft für die Bundesliga. Das ist nämlich deutlich mehr als 3 Milliarden.
Ja, das Einzige, was da jetzt erstmal sozusagen die Türen öffnet, ist, es kommt auf einen Schlag ziemlich viel Geld zustande, aber jetzt rechnen wir mal, ne? Also 1 hin, 3 im Sinn, da kommt über 20, ne, 25 Jahre gerechnet auf jeden Fall mehr zusammen als diese 3 Milliarden, die sie kriegen würden und daher sind auch nicht alle dafür. Und die Kritiker sagen deshalb nicht ganz zu Unrecht, wenn wir im Prinzip letztlich sowieso draufzahlen, und das würden sie dann tun, dann können wir uns das Geld auch bei den Banken leihen, dann zahlen wir eben Zinsen, aber bräuchten nicht auf diese künftigen Einnahmen verzichten.
Und vor allen Dingen die Liga bräuchte nicht zu fürchten, dass dieser Investor auch noch Einfluss auf das Business der DFL nehme, also zum Beispiel für höhere Erlöse, ja, auf eine Zerstückelung des Spieltags, eine noch größere Zerstückelung des Spieltags drängt. Das könnte ja auch durchaus passieren.
Ja, und das geht natürlich dann wieder wirklich zu Lasten der Fans und was dann mit diesen ganzen Medienrechten passiert. Das ist sowieso ein furchtbares Hin und Her die ganze Zeit schon. Und jetzt hat man ja wieder so ein kleines bisschen sich gefangen, indem man diese Montagsspieltage weggemacht hat und die Fans beruhigt hat. Ich glaube, da würde uns wirklich viel ins Haus stehen. Es spricht also stand jetzt ziemlich viel gegen einen Einstieg eines solchen Investors bei der DFL. Aber Malte, gibt's denn eigentlich auch irgendwas, was dafür sprechen könnte?
Wenn man den Befürwortern so zuhört, dann schon. Zum einen rechnen sie vor, dass die Bundesliga ohne einen Investor natürlich international noch weiter ins Hintertreffen geraten würde und dass die Clubs einen Teil dieser 3 Milliarden sozusagen als Anschubfinanzierung für eine Digitalisierungskampagne sehen sollten. Und die würde dann dazu führen, dass dann auch die Medieneinnahmen deutlich steigen würden. Zum Beispiel, weil man ja eigene Plattformen für die internationale Vermarktung hätte. Und das wäre dann eine Win-Win-Situation für Clubs und Investor. Also da hätten angeblich dann beide einiges von.
Naja gut, also das klingt ja jetzt dann auch erstmal gut, aber auch dem steht eine reelle Gefahr gegenüber, denn es könnte ja auch sein, dass die Clubs das Geld einfach verprassen und statt mit Weitsicht in Digitalinfrastruktur zu investieren, ja lieber ihre Finanzlöcher stopfen oder dann eben Spieler kaufen.
Ja, wie auch immer, eine Entscheidung wird heute sowieso noch nicht fallen. Erstmal sollen die Meinungen der Clubs gebündelt werden, heißt es. Und dann möchte die DFL bis Ende März unverbindliche Angebote mal einholen. Also dann werden die 6 möglichen Investoren dann ein bisschen näher verhaftet, ohne jetzt wirklich Verbindlichkeiten abgeben zu müssen. Und eine endgültige Entscheidung, die fällt dann erst im Sommer.
Analyse.
Malte, ich höre schon im Hintergrund, dein Hund gibt es uns schon quasi vor. Ja, wir müssen jetzt mal laut sein. Wir müssen jetzt mal bellen für einen Mann und ihn herausstellen, der schon seit Jahren herausragende Arbeit beim Deutschen Skiverband leistet.
Mein Hund ist großer Langlauf- und großer Peter Schlickenrieder-Fan. Absolut.
Völlig zu Recht.
Der Bundestrainer Skilanglauf, seit 5 Jahren dabei, der hält geschickt die Fäden in der Hand. Aber sich auch selbst oft im Hintergrund lobt dann so die Heimtrainer der Athletinnen und Athleten, die Wachser, die Serviceleute, die Athleten selbst, aber sich selber nimmt er immer so ein bisschen zurück.
Ja, er blickt mit viel Empathie auf das große Ganze, ne? Und das spricht ja erstmal für ihn und vor allem auch für seinen Charakter. Ne? Er macht nicht die große Show um sich, obwohl er natürlich auch sehr, sehr viele Lorbeeren schon eingeheimst hat. Die Erfolge sprechen auch für sich, ne? 5 Weltmeisterschaften ohne eine Medaille hat das deutsche Loipenteam zuletzt erlebt. Dann klappte es gestern ja in der Frauenstaffel endlich und dann noch dazu gleich Silber.
Ja, hinter Norwegen, aber die laufen ja sowieso in einer komplett anderen Liga. Da kommt keiner so richtig ran, aber das deutsche Team hat mit dieser Silbermedaille das Ergebnis der Olympischen Spiele wiederholt und damit ja auch den eigenen Platz in der Weltspitze jetzt wirklich zementiert und das ist definitiv auch Schlickenrieders Verdienst.
Ja, stimmt, er hat dieses Team geformt und mit seiner Aufbauarbeit dafür gesorgt, dass auch in den nächsten Jahren durchaus was drin ist für das deutsche Langlaufteam.
Warum erst in den nächsten Jahren? Kann auch schon bei dieser WM noch weitergehen, ne? Zum Beispiel durch eine Einzelmedaille von Katharina Hennig. Das wäre dann der nächste Schritt und Erfolge der deutschen Männer dann der übernächste. Also könnte vielleicht noch klappen bei der WM jetzt. Und mit der Energie und dem Know-how von Peter Schlickenrieder würde ich mal sagen, ist da alles sogar sehr, sehr möglich.
Interview.
Am Samstag steht für Schalke-Trainer Thomas Reis gleich in mehrfacher Hinsicht ein spannendes Spiel an. Seine Rückkehr nach Bochum zu einem Spiel, das Schalke bei einem Sieg das Tabellenende endlich verlassen lassen ließe.
Das ist ein schwieriger Satz. Ja. Und bei einem Club, für den Reis selber 8 Jahre gekickt hat und bei dem er ja im Sommer nach einer 1-3-Pleite dann gegen Schalke als Trainer gefeuert wurde, dann zu Schalke ging, wo er ja schon in der Sommerpause eigentlich gerne hingewechselt wäre. Also das klingt alles nicht nur kompliziert, das ist es auch und das Verhältnis zu den Bochum-Fans, das ist es seitdem sowieso. Was erwartet Reis denn persönlich für einen Empfang im kleinen Revierderby?
Das heißt ja nicht VfL Bochum gegen Thomas Reis, sondern gegen Schalke 04. Und das ist erstmal das Wichtigste. Und alles, was drumherum geschrieben wird oder sonstiges, ja, das gehört irgendwo dazu. Und ich bin da völlig entspannt. Ich freue mich natürlich auf eine Rückkehr. Also ich denke nicht, dass uns viel Liebe entgegenschlagen wird, weil Bochum möchte gewinnen, wir möchten gewinnen. Und deswegen ist es auch völlig egal, wie der Empfang ist.
Schon allein von der Tabellensituation her ist das Spiel ja brisant genug. Bochum ist Vorletzter, Schalke ist Letzter, hat gerade mal 3 Punkte weniger als der VfL, aber das bessere Torverhältnis. Deshalb ist die Ausgangsposition sonnenklar, sagt Reis.
Beide Mannschaften benötigen einfach die Punkte. Wir können uns in eine bessere Ausgangsposition bringen, genauso wie Bochum. Und mir ist es wichtig, dass es ein friedvolles Derby wird, auf den Rängen, auch außerhalb vom Stadion.
Ist es in dem Zusammenhang vielleicht ein Vorteil für Reis und Schalke, dass er noch vor wenigen Monaten Bochum selbst trainiert hatte?
Natürlich kenne ich das Stadion. Natürlich kenne ich das Umfeld. Vielleicht die Mannschaft ein bisschen besser, die einzelnen Spieler. Man weiß oder ich weiß, was auf uns zukommt.
Und was würden für Reis Sieg oder Niederlage in diesem Spiel mit Blick auf die Gesamtkonstellation bedeuten?
Auch nach diesem Spiel wird ja noch keine Entscheidung getroffen, ob wer jetzt absteigt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Schalke in Bochum, dann also erst Samstag. Heute Abend hat der BVB den Vortritt und könnte seine unglaubliche Siegesserie im Jahr 2023 fortsetzen und im Bundesliga-Titelkampf den Druck auf Bayern München ja wieder hochhalten. Ne?
Das wäre ja schon fast unheimlich. 10 Siege in Folge, das hat ja in ganz Europa keine Mannschaft gemacht. 9 haben ja schon keine gemacht in diesem Jahr. Also da ist der BVB wirklich einzigartig. Noch einer drauf, kann passieren, aber ob es wirklich passiert, das entscheidet sich ab 20:30 dann im Duell mit RB Leipzig. Schon mit einem Unentschieden übrigens könnte der BVB zumindest vorübergehend mal die Tabellenführung übernehmen.
Aber ein Spiel gegen RB Leipzig, die Bayern hatten jetzt ja gerade das gegen Union. Es sind gerade so richtungsweisende Spiele. Ja. Das könnte sehr, sehr spannend werden. Und bei der nordischen Ski-WM in Planica, müssen wir die eigentlich weiterhin nordische Ski-WM nennen oder müsste man bald sagen norwegische Ski-WM?
Also, ach, das müsste man ja eigentlich schon seit Jahrhunderten, die haben es ja erfunden.
Ja, ne? Wer hat's erfunden?
Ja, nicht die Schweizer.
Also, bei der Ski-WM in Planica, bei der norwegischen, wollen die deutschen Skispringer wieder aufs Stockerl. Einen kompletten Medaillensatz haben sie da schon gewonnen. Jetzt soll auf der Großschanze ab 17.30 Uhr noch mehr her.
Da sind die Norweger nicht ganz so gut wie in anderen Sportarten, aber das vielleicht beweisen sie jetzt gleich komplett das Gegenteil. Aber Denise Hermann-Wick beim Biathlon-Weltcup in Nové Mesto in Tschechien, die ist auch am Start, die will auch was reißen. Der Sprint über 7,5 Kilometer, der startet um 16.10 Uhr.
Ja, und wir starten jetzt auch um 16.20 Uhr dann, ne? Nämlich in eine Woche Pause. Ne? Also nächste Woche machen wir kurz mal Pause. Da müsst ihr leider ohne uns auskommen. Montag in einer Woche sind wir dann zurück im ersten Sportpodcast des Tages.
Am besten unseren Podcast einfach abonnieren, da wo es geht, im Podcatcher eurer Wahl. Dann werdet ihr am 13. März automatisch mit der neuesten Folge versorgt. Die kommt dann natürlich auch wieder spätestens ab 7.07 Uhr in euren Podcatcher. Und dann seid ihr schon gleich up to date auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer ihr euch um diese Zeit rumtreibt. Das geht uns nichts an, das ist uns auch egal. Wo ihr uns hört, ist egal. Hauptsache ihr hört uns dann auch wieder, bleibt uns gewogen, auch über diese Woche Pause. Bis dahin ein Gruß und ein Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.